Also einen wunderschönen guten Morgen an diesem herrlichen 1. Mai Sonntag. Für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin der Enno Connors. Ich führe einen kleinen Verlag, der sich so mit IT-Geschichte, Kultur und Technik beschäftigt. Ja, und ich heiße euch alle herzlich willkommen hier zu dem Vortrag über Heinz Nixdorf. Das war jetzt so ein richtiger Computerpionier gewesen, über den eigentlich nicht so viel bekannt ist. Ja, man kennt alle Bill Gates, Steve Wozniak oder Steve Jobs. Die sind alle bekannt, da gibt es viele Bücher drüber, gibt sogar Filme drüber. Jüngstes Beispiel den Film über Zuckerberg, den Facebook-Gründer. Hat vielleicht auch manch einer von euch gesehen. Und doch hat Heinz Nixdorf IT-Geschichte geschrieben, nicht nur deutsche IT-Geschichte, nicht nur europäische, sondern richtig weltweite IT-Geschichte. Und das ist interessant, einfach das Leben mal anzuschauen, was er so für Ideen hatte, was ihn so bewegt hat, was ihn angetrieben hat. Und die Idee zu dem Vortrag, die ist mal, ja, das ist ja vor ein paar Monaten entstanden. Da bin ich über den Bücherflohmarkt gelaufen, zum so Herbstmarkt, und da lag das so eine Biografie über Heinz Nixdorf ganz oben drauf. Weil mich solche Geschichten interessieren, musste ich mir das einfach kaufen. Ist zwar teilweise recht trocken geschrieben, aber viele interessante Anekdoten sind dabei. Und sowas macht einfach ein Leben einfach spannend, einfach das mal anzuschauen. Ja, der Heinz Nixdorf, der ist am 9. April 1925 geboren in Paderborn. Seine Eltern, die hat sie erst 3 Jahre vorher dorthin verschlagen. Die kamen aus Thüringen und waren ursprünglich Flüchtlinge aus Böhmen gewesen. Es waren ganz einfache Leute, der Vater war Bäcker. Und die Weltwirtschaftskrise hat ja in den 30er Jahren ihren Höhepunkt erreicht. Und das ist auch an der Familie Heinz Nixdorf nicht dran vorbeigegangen. Der Vater ist arbeitslos geworden. Wir haben dann in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt. Der hat dann versucht, als Vertreter für alle möglichen Handelswaren die Familie über Wasser zu halten. Und da gab es dann eine Situation in seinem Leben von Heinz Nixdorf, die ihn sehr geprägt hat. Das ist, er konnte halt, weil die Familie recht arm war, nicht auf eine höhere Schule gehen. Da war so ungefähr 10 Jahre alt gewesen. Und er hätte es damals sehr gern gemacht. Und das hat ihm Motiv gegeben. Das hat er auch öfter erwähnt in Interviews. Ein paar Bilder noch. Als Junge. Diese Bilder stammen alle vom Heinz Nixdorf Museum. Die haben sie mir zur Verfügung gestellt. Und das war so ungefähr die Zeit, wo er 10 Jahre alt war. Ja, dazu kam noch, dass er war der Älteste von 5 Geschwistern und die anderen 4 Geschwister mussten ja auch irgendwie durchgebracht werden. Ja, er hat dann aber die Volksschule, so wie es hieß damals, mit 14 Jahren, hat er dann abgeschlossen mit einem sehr guten Zeugnis, hat auch eine Empfehlung bekommen, auf eine weiterführende Schule zu gehen. Hat es dann auch gemacht. Und das war eine Schule, das war jetzt nicht irgendwie ein Gymnasium, das war was Besonderes oder sowas, ja, wo so ärmere Leute hingehen konnten, aber damit hätte er dann Lehrer werden können. Also es war dann so eine spezielle Schule. Er hat dann aber gemerkt während der Ausbildung, dass jetzt Lehrer, dass der Beruf, dass es irgendwie nicht sein Ding ist. Und da kamen auch schon die ersten Gedanken auf, sich irgendwann mal selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen. Den Wunsch hat er zu der Zeit schon gehabt. Und er wollte eben unbedingt noch das Gymnasium besuchen, um studieren zu können. Das hat er dann auch gemacht. Wie er es geschafft hat, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist jetzt ein Bild aus seiner Studienzeit. Er hat dann Abitur gemacht und hat dann Physik studiert. Unterstützt von der Familie konnte er nicht werden. Sein Vater war mittlerweile im Krieg gefallen. Und er hat sich dann mit Arbeiten während der studienfreien Zeit auf dem Bauernhof über dem Wasser gehalten. Und während der Studienzeit hat er so kleine Jobs gehabt. Ja, das mal so zu seinem ersten Lebensabschnitt. Und jetzt möchte ich gleich schon zum ersten Elektronenrechner kommen. Das ist dann 1951. Und wenn wir jetzt hier sehen, das ist nicht der Herr Nixdorf, sondern ein Dr. Walter Sprick. Sagt das jemandem was? Fast niemanden. Dieser Herr Sprick hatte einen Forschungsauftrag von der amerikanischen Firma Remington Rand erhalten, einen elektronischen Kalkulator zu bauen. Und das kam so zustande, dieser Herr Sprick hatte für die Landesbrandkasse Schleswig-Holstein, das war so ein Brandversicherer, vorher ein Rechengerät entwickelt, ein elektronisches, das Multiplizieren in 2- oder 5-stelliger Dezimalzahlen konnte, also mit Elektronenröhren. 200 Röhren hat das Gerät gehabt. So sah die Maschine aus. Ja, und der Sprick hatte eben diesen Forschungsauftrag und da kam der Heinz Nixdorf als, wissenschaftlicher Mitarbeiter dazu. Für einen Stundenlohn von 1 D-Mark war das damals. Leider ist dann nach 2-3 Monaten wurde dieser Forschungsauftrag wieder zurückgezogen, weil da gab es irgendwie Widerstände von der amerikanischen Konzernzentrale, von dem Unternehmen. Die wollten irgendwie doch nicht in diesem Nachkriegsdeutschland irgendwas entwickeln lassen. Und hier wittert der Heinz Nixdorf schon seine erste Chance und schlägt diesem Sprick vor, sich doch denn damit selbstständig zu machen. Und der Herr Sprick, der war zu der Zeit schon Mitte 40, hatte drei Kinder. Und dem war das aber dann das Risiko jetzt der Selbstständigkeit zu hoch. Und hat dann eine Stelle bei IBM angenommen in bei Böblingen, Stuttgart. Und hat aber den Heinz Nixdorf immer unterstützt und hat ihm erlaubt, die ganzen Patente, die er bis dahin entwickelt hat, kostenlos zu nutzen. Der hat ihm alles zur Verfügung gestellt. Und was hier so ein bisschen deutlich wird, bei manchen ist der Heinz Nixdorf auch so im Kopf so als Tüftler, als Erfinder, als Macher, was er im Grunde gar nicht war. Das waren nämlich andere. Und der Heinz Nixdorf brauchte jetzt irgendjemand, der ihn fördert, dass er diese Maschine, diese da schon praktisch die Zeichnung, die sie schon alle hatten, jetzt irgendwie bauen kann. Und gehen auf der Suche nach einem Auftraggeber. Er hat da nicht viel, er hat, also wie es geschrieben steht, er hat sein Moped, ein frisches Hemd und tängelt da Unternehmen ab, die da vielleicht Interesse dran haben könnten. Und der wird halt überall abgewunken. Meistens kommt er den Pförtner nicht hinaus. Und ein Unternehmen hört sich Nixdorf an, das war RWE. Und die haben sich das angeschaut, die haben sich das angehört. Er sagt, ja, das Risiko ist sehr hoch. Aber wenn das wirklich funktioniert, was die Maschine, was sie dann alles kann, dann haben sie es auch aber das Einsparpotenzial gesehen. Und die haben ihn dann praktisch gefördert und haben ihm ein Budget zur Verfügung gestellt. Das waren damals 30.000 D-Mark. Das war zu der Zeit sehr, sehr viel Geld. Und mit diesem Geld konnte er dann sein erstes Unternehmen gründen. Das nannte sich Labor für Impulstechnik. Das wurde dann später 68 umbenannt, erst in Nixdorf AG, Nixdorf Computer AG. Ja, und hat eigentlich nichts weiter gehabt als ein Kellerraum bei RWE in Essen, wo er dann anfangen konnte, diese Maschine zu bauen. Ich glaube, da habe ich auch ein Bild. Genau, so sah das aus. Da ist der Nixdorf in seinem Keller verließ in Essen. Und er hat es gegründet, 1952, sein Labor für Impulstechnik. Aber selbst diese 30.000 D-Mark haben zu der Zeit nicht ausgereicht, das Ding zu bauen. Und da musste dann erst dann noch unterstützt worden von Freunden. Und eine interessante kleine Geschichte ist, wo wirklich wieder alles aufgebraucht war und er konnte auch nichts mehr von RWE bekommen. Trifft er zufällig in der Stadt einen alten Freund, den es zu der Zeit richtig gut ging. Die hatten irgendwie eine Möbelfirma und der hat ihm dann einfach 10.000 Euro D-Mark gegeben. Mit der Auflage, er müsste sich davon auch einen Wintermantel kaufen. Ja, das waren wirklich sehr ärmliche Verhältnisse. Es war zum Beispiel so, er hatte keinen Mantel und keinen Hut, konnte er sich einfach nicht leisten. Und die hat er dann, die waren dann schon zu zweit, immer von seinem Freund ausgeliehen, wenn er zur Bank musste und irgendwie Geld abheben, damit er seriös aussieht. Das war halt einfach zu deren Zeit so, ja, die Etikette. Ja, und der Sprick hat ihn weiter auch von der Ferne immer unterstützt, wenn es Probleme gab mit dem Bau. Und der war eigentlich der Mann im Hintergrund. Sonst wäre einfach dieser Erfolg, den er später gehabt hat, nicht möglich gewesen. Und er hat den Sprick auch immer geschrieben. Das ist ein handgeschriebener Brief von Nixdorf, 1952 an den Herrn Dr. Sprick. Ich lasse es mal so weit stehen, ihr könnt das ein bisschen lesen. Und das Rechengerät war dann 1954 ist fertig geworden, basierend auf Röhren. Kann ich es weitermachen oder möchte es jemand noch lesen? Okay.
Also 15.800 Mark hat er für ein Mobilisierungsgerät gebraucht. Zum Mittagessen zahlt das RWE technisch 80 Pfennig.
Da erzähle ich nachher auch noch eine Anekdote dazu, zum Essen. Nochmal weiter. So sah das Gerät denn aus.
Und das war Röhrentechnik?
Das war noch Röhrentechnik. Und das war 1952 und in einem Jahr später ging das so richtig los, erst mit dem Aufschwung und den ersten Aufträgen für sein Unternehmer. Er ist ein Zulieferer geworden von einer Firma, die nannte sich Exacta Büromaschinen GmbH mit Sitz in Köln. Und dieses Unternehmen hatte die Vertriebsrechte von dem französischen Lochkartenhersteller Bull. Die haben quasi diese Lochkarten Maschinen hier vertrieben in Deutschland. Und dafür hat er diese, praktisch seine Maschine, die konnte man da irgendwie mit anschließen. Und die wurden dann in dieses Angebot, was sie da gemacht haben, dann immer eingebunden. Und für die hat er immer zugearbeitet. Da kam dann noch eine zweite dazu, so ein Elektrosaldierer und ein Elektronenmultiplizierer. Damit glaube ich auch. Bilder, genau, so sahen die Geräte aus. Ja. Also mal interessant zu sehen, das ist IT vor Microsoft, Windows und Apple gab. Ne? Dass es schon viel früher angefangen hat. Ja, genau, was ich gerade diese Geschichte mit dem Essen. Als sie diesen ersten Saldierer fertig hatten und damit praktisch zu diesem Unternehmen gefahren sind nach Köln, um den vorzustellen, und dann wieder auf dem Rückweg waren, mussten sie irgendwie in Köln Deutsch umsteigen und auf den D-Zug warten. Und dann sitzen sie so da und merken, dass sie tierisch Hunger hatten. Weil sie hatten schon das Mittagessen ausfallen lassen, weil sie kein Geld dafür hatten. Und dann kam die Idee, okay, dann lassen wir den D-Zug durchfahren und nehmen den Nachtbummelzug, dann sparen wir noch 2 Mark und dann kaufen wir uns von den 2 Mark noch ein paar Bananen. So hart war das damals. Das finde ich schon sehr beeindruckend, und das praktisch dieses Labor für Impulstechnik 1955 hat es dann schon 5 Mitarbeiter gehabt und 2 Jahre später schon waren es 24 mit einem Umsatz von 0,9 Millionen D-Mark. Ja. Und noch ein Jahr später wird der Firmensitz von Essen, von diesem Kellerverlies bei RWE, dann nach Paderborn verlegt. Ich habe auch noch ein paar Bilder, genau. So wurden dann die ersten Rechner da zusammengeschraubt und zusammengelötet. Das ist jetzt von der Messe, von der Hannover Messe. Und das ist noch der Handelsregister-Eintrag. Alles, das waren jetzt alles Bilder von 58. Und jetzt bringe ich mal so ein paar Zahlen. Das expandiert dann gut weiter. 1962 haben sie bereits 104 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 6,7 Millionen. Und darauf bekommt er schon die erste Unternehmenskrise, weil praktisch diese Büromaschinen GmbH, die hauptsächlich die Maschinen vertreibt von Bull aus Frankreich, Bull wird aufgekauft. Weil die waren damals Hauptkonkurrent von IBM mit diesen Lochkartenmaschinen und haben sich ihre Marktposition mit sehr viel Preisnachlässen eingekauft. Und die sind dann quasi daran kaputt gegangen. Und er war eben Hauptzulieferer, also 90% von dem, was er produziert hat, ging alles über diese Schiene. Und er hatte jetzt da keinen Markt mehr, der war verschlossen. Und er brauchte irgendwie wieder was Neues. Und braucht ganz dringend einen Ausweg. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem ersten Rechner eigentlich. Das war das Gerät hier. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das ist die Nixdorf 820. Das war der erste Rechner auf Halbleiterbasis. Und wie es jetzt zu diesem Rechner kam, man muss ihn ein bisschen ausholen. Sagt der Name Otto Müller etwas? Auch kein was. Ein gewisser Otto Müller arbeitet um 1960 rum in einem Entwicklerteam bei Telefunken. Und der hatte praktisch die Idee und den Gedanken, einen Kleinrechner zu bauen, was man halt damals als Kleinrechner betrachtet hat. Ja? Und Telefunken hat aber, die haben ihn zwar machen lassen, aber hatten überhaupt kein Interesse und haben überhaupt nicht gesehen, dass so ein Gerät irgendwo einen Markt haben könnte. Ja? Die waren alle von diesen riesigen Schränken. Ein Rechner muss einfach riesengroß sein. Und war für die einfach nicht denkbar. Und dann geht der enttäuscht, dieser Otto Müller, zu IBM nach New York. Entwickelt dort auch wieder einen kleinen Rechner. IBM lässt ihn auch machen, aber dieser Rechner kommt auch nie in Serie. Und IBM sieht auch keinen Markt dafür, haben auch kein richtiges Interesse, unterstützen ihn auch richtig und er ist so richtig, also dieser Otto Müller ist so richtig frustriert und in diesem Moment nimmt Heinz Nixdorf Kontakt zu ihm auf. Hat ihm einen Brief geschrieben, dass er, da komme ich jetzt dazu, deinen ersten Prototyp, der hieß TR10, glaube ich, und der wurde auf der Hannover Messe ausgestellt. Und diesen TR10, den hat Heinz Nixdorf dort entdeckt und war total begeistert, weil das war der erste Rechner, wo die Verdrahtung innen drin parallel angebracht war. Also bis dorthin war es immer ein Kabelgewirr. Ne? Man hatte einfach die Kabel verlötet. Und das war alles ein Durcheinander. Und der Nixdorf war ein sehr ordnungsliebender Mensch. Und er hat es gesehen und soll spontan gesagt haben, also dieser Rechner kann nur ein einziger Mann gebaut haben und den will ich gerne einstellen. Und deswegen hat er mit dem Kontakt aufgenommen genau zur richtigen Zeit, weil dieser Otto Müller wollte unbedingt, das war einfach seine Vision, so einen kleinen Rechner bauen, und das durfte er denn. Er hätte bei IBM viel bessere Karrierechancen gehabt und ein sicheres Leben als bei so einem kleinen Newcomer, und hat sich darauf eingelassen und ist nach Paderborn dann gegangen mit seiner Frau. Und hier muss er auch eine sehr interessante Geschichte erzählen. Und nach knapp wieder 2 Monaten wäre das fast wieder gekippt. Warum? Weil der Nixdorf Zweifel hatte auf einmal. Es gab noch eine andere Entwicklung aus seinem Stammentwicklerteam, einen Rechner zu bauen, aber das hatte irgendwie eine andere Basis. Was genau, das weiß ich jetzt nicht. Und er war so ein bisschen hin und her gerissen, weil das, worauf der Otto Müller da gebaut hatte, das war ganz neu. Und er wollte doch dann plötzlich seinem Stammteam den Vorzug lassen und das wieder zurückstellen. Und der Herr Müller und seine Frau, sie hatten sich die Option offen gelassen, auch wieder zurückgehen zu können, wenn es nicht passt. Und da wären sie fast wieder zurückgegangen. Und als er dann praktisch die Nachricht bekommen hat, also als Nixdorf ihm das mitgeteilt hatte, dass er seinem Stammentwicklerteam jetzt wieder einen Vorzug gibt, ist der Otto Müller zu seiner Frau, die war zu der Zeit gerade im Krankenhaus, hat entbunden gehabt und hat halt enttäuscht erzählt, ich darf meinen Rechner jetzt doch nicht bauen. Und diese Frau Müller, Hut ab, die ist an dem Tag, als sie aus dem Krankenhaus raus ist, Entbindung ist ja keine einfache Sache, sofort in das Büro von Heinz Nixdorf gegangen, hat ihn vor die Wahl gestellt, dass er sich innerhalb 14 Tage entscheiden muss, dass er den Rechner bauen darf, oder sie gehen sofort wieder zurück nach New York, und ist so weit gegangen, dass sie dem Nixdorf angeboten hat, dass ihr Mann bis zur Fertigstellung des Rechners kostenlos für ihn arbeitet und entwickelt. Die Frau war total überzeugt von dem, was ihr Mann tut. Also glücklich der Mann, der so eine Frau hat. Kann ich nur sagen. Das hat dann auch funktioniert. Und 1965 ist eben dieser Rechner fertig geworden und wurde dann auf der Hannover Messe vorgestellt. Und die Besonderheit an diesem Rechner, bis dato wurden diese ganzen Eingabe-Ausgabegeräte, also wie Tastatur und Drucker, wurde vieles über Hardware gesteuert und gemacht. Und das war der erste Rechner, wo schon Software benutzt wurde. Und das hat unwahrscheinlich praktisch gegenüber den Mitbewerbern einen Preisvorteil gehabt, ja, weil sie einfach diese Hardware nicht mehr brauchten.
Und dadurch wurde, was war das für ein Teil? Was konnte das?
Was konnte das? Das kann ich dir jetzt eigentlich so detailliert auch nicht sagen, weil so in der Technik stecke ich jetzt nicht drin.
Es wurde, ja,
es wurde
Maschine oder Schreibsystem oder sowas aus.
Nee, es hat sich, man konnte es sehr gut verwenden im Bankenbereich als Bankenterminal. Da hat sich das sehr gut etabliert, da konnte es sehr gut eingebunden werden. Und im Warenwirtschaftssystem konnte man das auch sehr gut nutzen. Und da hat der Teil, den es noch gibt von Nixdorf, da haben sie ja heute noch gute Marktpositionen. Also ich denke, jeder ist schon mal vor dem Bankterminal gesessen, wo Wincor Nixdorf jetzt draufsteht. Ne? Das war ein riesiger Vorteil. Und die Firma Ruf sagt vielleicht dem einen oder anderen was, die machen so Backmittel. Die hat von der Messe weg gleich 2000 Rechner bestellt.
Und welche, was macht die Firma?
Die macht so Backmittel.
Backmittel?
Ja, alles Mögliche. Also. Es ist ein recht großes Unternehmen. Die haben da irgendwie ein Warenwirtschaftssystem mit aufgebaut. Und das war natürlich ein riesiger Erfolg. Also eine Maschine kostet ja, zu der Zeit. Und praktisch einen Auftrag über 2000 Stück zu bekommen, das war gigantisch. Und bis 1972, inklusive Nachfolgemodelle, sind über 18.000 Rechner von diesem Typ im Einsatz.
Stimmt was?
Das habe ich leider nicht rausgekriegt. Und 1968 übernimmt der Nixdorf denn durch taktisch, ja, er ist geschickt taktisch, übernimmt er quasi diese Wandererwerke AG, Büromaschinenwerke, wofür er immer als Zulieferer fungiert hat. Den ging es dann zu der Zeit nicht gut und er war wesentlich, wesentlich kleiner gewesen, aber sie haben es hingekriegt und dann war auf einmal damit der größte Computerhersteller Deutschlands mit einem Umsatz von 105 Millionen. Auf einen Schlag. Und zur gleichen Zeit, auch im gleichen Jahr, klopft der größte Hersteller von Rechenmaschinen der Welt, Victors aus USA, an. Weil die wollten das Know-how. Und der Heinz Nixdorf, der eigentlich war so ein bisschen der deutsche Bill Gates. Also wesentlich sympathischer, ich finde ihn wesentlich sympathischer. Aber er hat es verstanden, Geschäft zu generieren. Ja? Er hat denen nicht das Know-how verkauft, diesem Unternehmen, sondern er hat denen dann exklusive Vertriebsrechte für Amerika verkauft. Und die sind darauf eingegangen und haben dann auch gleich 10.000 Rechner bestellt. Und 10.000 Rechner. Und 1972 übernimmt da Victors, also das Unternehmen auch wieder. Und hat damit schon ein Standbein eben in Amerika. Für, ja, 10 Millionen Dollar haben sie gekauft. Und damit war Nixdorf innerhalb von 2 Jahren 2 große Cups gelungen, weil er hatte ein Jahr zuvor noch ein langfristiges Lieferabkommen mit dem drittgrößten japanischen Handelshaus abgeschlossen. Das nannte sich Kanematsu Gosho Limited in Tokio. Und damit war eigentlich der erste Computerhersteller, der nach Amerika und nach Japan exportiert hat. Da gönnt sich die anderen noch eine große Scheibe abschneiden. Also da war ganz, ganz vorne mit dabei am Anfang. Habe ich jetzt auch ein paar Bilder zusammengetragen. Das ist in Asien eine Produktionsstätte gewesen. Ja. Madrid. Also es war immer so, Nixdorf war kein reines deutsches, also es war ein deutsches Unternehmen, aber man hat immer so im Kopf, ja, alles deutsch, aber mindestens die Hälfte war alles im Ausland gewesen. So richtig schöne 70er-Jahre-Bild. Finde ich klasse. Ja, er treibt dann den Ausbau von seinem Vertriebsnetz vor allen Dingen voran, weil mit dieser Übernahme von dieser Wandererwerke hatte er auf einmal einen eigenen Vertrieb gehabt und hat es ausgebaut. Und 1973 hat er 5.180 Vertriebsmitarbeiter und davon waren allein im Ausland 2.638 aktiv. 1977, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Zahlen, erwirbt Nixdorf in Amerika das Unternehmen Entrex für 22 Millionen Dollar und erhöht seinen Nordamerika-Umsatz auf 90 Millionen Dollar. Und 1978 gibt es einen Kooperationsvertrag mit Labo Electronica Limited in Brasilien und geht damit im südamerikanischen Markt. Also Nixdorf gab es eigentlich überall. Das ist so eine Produktionsstätte, ich glaube, das ist Paderborn gewesen. Und einen schönen, ja, das Wachstum geht einfach rasant weiter. Und so 1984 liegt es bei 3,26 Milliarden D-Mark und die Mitarbeiterzahl liegt über 20.000. Da habe ich dann noch Bilder. Ja, von ihm. Einen schönen Satz, den er immer wieder gesagt hat, was auch so ein bisschen seine Persönlichkeit widerspiegelt. Er hat immer gesagt, man soll die Computer so einfach lassen, wie der liebe Gott die mathematischen Gesetze erfunden hat. Ich habe schon erwähnt, er war ein sehr ordnungsliebender Mensch und er liebte einfach klare Strukturen, wenn einfach etwas einfach bleibt und modularen Aufbau. Und das ging so weit, er hat quasi das ganze Unternehmen darauf eingeschworen. Und das war auch so ein bisschen Grundstein von seinem Erfolg, das einfach alles ganz klar zu strukturieren. Und interessant war, dass jede Abmessung von der Leiterplatte, vom fertigen Computer bis zum Betriebsgebäude, immer alles musste bei ihm durch 30 teilbar sein. Ziemlich verrückt. Jeder Raum, jedes Büro, jede Fertigungsstelle im Unternehmen ist auf ein Rastermaß von 1,80 auf 1,80 fixiert. Und die Nixdorf-Gebäude sind überall gleich. Das kann ich bestätigen, weil ich habe selber knapp 7 Jahre dort gearbeitet. Also damals war es schon Siemens Nixdorf. Und es ist wirklich so, diese ganzen Gebäude, ob das jetzt Berlin, in München oder in Stuttgart war oder Hannover, die sind alle gleich aufgebaut. Und es ist überall der gleiche Boden drin, es sind die gleichen Schränke drin, es sind die gleichen Schreibtische. Die Gebäudefarbe ist gleich, die Fassade ist gleich. Man fühlt sich immer zu Hause. Ja? Eigentlich sind nur die Menschen anders und die Schreibtische sehen anders aus. Ja? Man hat sich immer zurechtgefunden. Das war so sein Ding. Weil er hat sich auch intensiv mit Architektur studiert. Und das war seine Handschrift. Er wollte das so. Und das hat ihm auch enorme Kostenvorteile gegeben, weil diese modulare Bauweise war einfach günstig. Und das war zu der Zeit nicht üblich. Und vergleichbare Objekte, praktisch diese ganze Ausstattung, sie brauchten ja Klimaanlage für die Geräte und so weiter, da war dieser Quadratmeterpreis Bau, also Gebäudebau, lag bei 3000 D-Mark ungefähr zu der Zeit. Bei Heinz Nixdorf, bei seinen Gebäuden, lagen die Baukosten für einen Quadratmeter bei 1600 Euro. Das war natürlich ein wesentlicher Vorteil. Ja, und so einfach wie jetzt die Gebäude aufgebaut waren, waren bei dem auch die Software aufgebaut. Kennt jemand von euch das Softwarepaket Comet? Sagt das mal was? Niemand. Das war so eine Art Warenwirtschaftssystem, was auf diese 8020 oder 820 lief. Und das war eigentlich in den 70er Jahren das meiste verkaufste Softwarepaket der Welt. Ja. Also es gab eine Zeit vor Windows. Dieses Warenwirtschaftssystem war in so einem genannten Business Basic geschrieben. Und das war wirklich einfach zu bedienen. Und hat halt den Kunden sehr viel genützt. Ja, und so, vor allem bei diesen ganzen, was ich sehr interessant finde an Heinz Nixdorf, bei diesem ganzen Erfolg ist er ein sehr einfacher Mensch geblieben. Also er hat sich irgendwie nicht auf Golfplätzen rumgetrieben, sondern am liebsten mit guten Freunden Skat gespielt. Ja. Hat, ich glaube, da habe ich sogar ein Bild. Genau. Ferien hat er in Deutschland verbracht, mit seiner Familie am Wörthersee. Und bei ihm standen immer so die Menschen, die Mitarbeiter im Vordergrund. Es ging nicht darum, jetzt mehr Umsatz zu generieren. Das war natürlich auch ein Ziel, aber das war immer das Ziel zum Zweck. Weil, wie gesagt, dieses Erlebnis als Kind, nicht auf eine höhere Schule gehen zu können, das hat ihn eigentlich angetrieben. Für ihn war das am allerschlimmsten praktisch Arbeitslosigkeit. Wenn Menschen irgendwie keine Arbeit hatten und ihm war es wichtig, Menschen Arbeit zu geben und Möglichkeiten zu schaffen zur Fortbildung. Das hat ihn sehr, da hat er sich sehr engagiert. Er war ein ehrgeiziger Mensch, sehr zielstrebig und hat sich sehr viel abverlangt und hat dadurch aber auch sehr viel von seinen Mitarbeitern verlangt. Also wenn Mitarbeitern offen war und sich eingesetzt haben, dann konnte er auch alles praktisch vom Nixdorf haben. Ja, dann hat er versucht zu fördern. Wer sich fördern lassen wollte, den hat er auch gefördert. Und da gibt es zwei interessante Geschichten. Also wie er so von seiner Art war. Einmal gab es die Situation, muss ich noch dazu sagen, die Chefetage war nicht oben im Gebäude, die war ganz unten. Ja, also er wollte immer erreichbar sein, nahbar sein und er wollte vor allen Dingen sehen, wer rein und raus geht. Und wenn gab es wohl mal die Situation, dass irgendwelche Bauarbeiter da so Pflasterarbeiten oder was noch machen mussten am Gebäude und es war schon abends spät und er geht nach Hause und sagt, ja, machen Sie doch jetzt Feierabend. Der war jetzt kein Angestellter von Nixdorf, sondern fremde Baufirma. Machen Sie doch jetzt Feierabend. Und dann erzählt er so, der Bauarbeiter, nee, er kann jetzt nicht Feierabend machen. Er muss noch ein paar Überstunden machen, weil er gerade selber baut. Und nächste Woche kriegen sie irgendwie Fenster und dann sind dann 10.000 D-Mark fällig. Und er braucht irgendwie das Geld. Der wusste auch nicht, mit wem er spricht. Und der Nixdorf sagt zu ihm, machen Sie jetzt Feierabend und melden Sie sich morgen früh dort im Büro im Gebäude. Der war ein bisschen verdutzt, hat es dann aber gemacht. Das war wohl das Lohnbüro. Und er sagt, ja, Herr Nixdorf stellt Ihnen ein zinsloses Darlehen von 10.000 D-Mark zur Verfügung. So war er dann. Ja. Also wenn er gesehen hat, die Leute haben was getan, dann hat er sie immer unterstützt. Andersrum, eine andere Geschichte, kommt er wohl morgens ins Büro, schaut raus und sieht, der Rasen ist furchtbar gemäht. Also total schrecklich, Furchen drin und hat sich völlig, total aufgeregt, gesagt, wer war das? Und hat dann den Gärtner zur Rede gestellt und gesagt, Sie können gehen, will er nicht haben. Also wer so schludrige Arbeit gemacht hat, er hat ihn zwar rausgeworfen in dem Sinne, aber es heißt, andere hätten sich dann nochmal eingesetzt und der hätte dann schon noch weiter für Nixdorf gearbeitet. Aber so war er dann halt. Ne? Ja, und er hat eigene Akademien gegründet, wo Leute Fortbildung und Ausbildung machen konnten. Und zum Beispiel, was ich auch sehr beeindruckend fand, wenn jetzt Frauen Kinder gekriegt haben, Mütter geworden sind, die haben 600 D-Mark Zuwendung bekommen, hätte er ja nicht müssen. Und wenn es ledige Mütter waren, haben sie 1.100 D-Mark bekommen, weil er gesagt hat, die brauchen noch mehr Unterstützung. Und er hat sich sehr auch engagiert, um Behinderten einzugliedern, auch Sonderschüler einzugliedern. Und da war immer offen, wenn jemand Fortbildung oder Weiterbildung machen musste oder gerne machen wollte, konnten die das gerne machen. Da hat er immer gesorgt, dass die Menschen das machen konnten. Ja, hier möchte ich schon ein bisschen schließen. Er ist dann am 17. März 1986 auf der Hannover Messe während einer Kundenveranstaltung an Herzversagen gestorben. Er ist nur 60 Jahre alt geworden. Jetzt habe ich noch so ein paar Bilder. Das ist vom Börsengang. Das ist seine Familie. Das ist seine Frau. Und das ist seine Mutter mit der Brille. Eine ältere Dame. Das war noch ein Gerät. Ich finde halt so alte Bilder irgendwie klasse. Weiziger und Regen, durfte auch mal Hände schütteln. Aber da war der Weizsäcker noch kein Bundespräsident, da war Bürgermeister von Berlin noch. Das fand ich auch sehr witzig, eine alte Anzeige. Ja, und das ist nochmal da hinten. Und zum Abschluss habe ich auf der Webseite vom Heinz-Nixdorf-Forum eine ganz alte Rede von ihm gefunden. Die möchte ich nochmal kurz. Möchte ich kurz rein. Aha. Warum Wir bekommen keinen Sound. Ja, on-off, ne? Klassische Problem.
So. Es ist unser Schicksal und unser Glück, dass diese modernen Geräte in einer außerordentlich schnellen Form in dieser Nachkriegszeit geschaffen worden sind. So schnell, dass viele Kunden und erst recht viele, die noch keine Kunden sind, Angst haben vor diesen Geräten, Angst haben vor dem Tempo, in dem wir Techniker diese Geräte entwickeln. Es ist unsere Verpflichtung, dafür zu sorgen, diese Angst zu reduzieren. Wir müssen informieren, so stark wie möglich.
Ja, das dazu. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ja, das war nach seinem Tod. Also das Unternehmen war sehr erfolgreich bis zu seinem Tod. Dann hat es jemand anders übernommen. Und da fehlte dann einfach dieses Charisma, dieses Antreiben. Da ging das einfach sukzessiv langsam zurück. Und Siemens ist 92, glaube ich, eingestiegen.
Ja. Ja, er war ein Unternehmer, sein Nachfolger war ein Manager.
Ja, genau. Er war wirklich Unternehmer mit Herz und Blut. Und sehr sozial.
Gab es denn irgendwelche Kontakte zum Zuse?
Ja, also er und Zuse waren befreundet.
Aber firmenmäßig?
Nee, das nicht. Weil Zuse war ja immer sehr, das war ja immer alles sehr wissenschaftlich.
Das ist richtig, die waren mehr kaufmännisch.
Ja,
das
ja,
sehen.
Ja.
Würde sich aber prima ergänzen. Und beide Firmen hatten ja ihre Probleme und waren vielleicht insgesamt zu klein. Mhm.
Ja gut, Nixdorf war ja dann schon riesengroß. Also da... Nixdorf war so in den 70er Jahren, das war der Größte eigentlich. Also ich weiß, sie waren befreundet. Aber warum sie jetzt im Endeffekt wirtschaftlich oder ihre Unternehmen da nicht zusammengearbeitet haben, das entzieht sich meiner Erkenntnis. Ja. Wenn keine weiteren Fragen sind, wünsche ich euch einen schönen Tag.